Herzlich willkommen beim letzten Teil des Kurses Einführung in das Entity Framework. In den ersten beiden Teilen haben wir uns eine Übersicht über das Entity Framework verschafft und uns angeschaut, wie man das Entity Framework in bestimmten Anwendungen anwendet. Im letzten Teil schauen wir uns jetzt noch einige etwas fortgeschrittenere Funktionen des Entity Frameworks an. Dazu gehören Migrations im Code-First-Workflow, das Konfigurieren von Eigenschaften und Typen mit der Fluent API und die Data Annotations im Code-First-Workflow. Migrations benötigt man immer dann, wenn sich an den Klassen, die man im Code-First-Workflow erstellt hat, Änderungen vorkommen. Dann muss die Datenbank angepasst werden. Beim Database-First-Workflow kann man das über den Designer machen und wir haben das auch schon in der zweiten Demo im ersten Kurs gesehen. Im Code-First-Workflow gibt es hierfür Migrations. Diese erkennen Änderungen am Modell und übertragen diese dann auf die Datenbank. Außerdem ist es hier möglich, die Änderungen rückgängig zu machen und zu einer bestimmten Version des Modells zurückzukehren. Das schauen wir uns jetzt in einer kleinen Demo an. Das Entity Framework ist in dieser Anwendung schon installiert. Ich füge eine Klasse hinzu. Und einen Datenkontext. Jetzt möchte ich einen Autor ohne Geburtsdatum in die Datenbank übertragen. Wenn ich jetzt das Programm starte, bekomme ich eine Fehlermeldung, eine DB Update Exception. Wenn ich mir die internen Fehlermeldungen anschaue, bekomme ich hier die Fehlermeldung, dass sich um einen Fehler mit dem Datum handeln muss. Der Fehler liegt daran, dass ich bei diesem Autorenobjekt kein Datum angegeben habe. Eine Möglichkeit, das zu ändern, ist diese Datetime-Eigenschaft in ein Nullable Datetime umzuwandeln. Wenn ich jetzt das Programm ausführe, bekomme ich eine andere Fehlermeldung. Und zwar, the model backing the author context has changed. Also, das Modell, das hinter dieser Datenbank steckt, also die Klassen, die ich geschrieben habe, haben sich geändert. Und er empfiehlt mir jetzt hier, Code First Migrations zu verwenden, um die Datenbank zu aktualisieren. Dazu öffne ich die Paket-Manager-Konsole und gebe ein Enable Migrations. Das führt dazu, dass ein Ordner Migrations erstellt wird, in dem eine Klasse InitialCreate eingefügt wird. Hier wird festgelegt, wie die Klasse zunächst erstellt wird in der Datenbank. Hier sehe ich auch, dass die entsprechende Spalte für meinen Geburtstag keinen Nullable-Typ enthalten darf. Um jetzt meine Änderungen in die Datenbank zu übertragen, muss ich zwei Dinge tun. Ich muss zunächst eine Migration für meinen aktuellen Stand hinzufügen. Dazu benötige ich den Befehl addMigration und einen Namen für diese Migration. Zum Beispiel NullableDateTime. Diese überprüft nun mögliche Änderungen und stellt sie mir hier dar. Wenn ich diese Migration ausführe, wird die Spalte Birthday geändert und in eine Spalte geändert, wo Nullables möglich sind. Um diese Änderung jetzt an die Datenbank zu übertragen, muss ich noch den Befehl UpdateDatabase ausführen, der mir einen SQL-Befehl daraus erstellt und diesen dann auch direkt anwendet. Wenn ich jetzt mein Programm wiederum starte, läuft das Ganze fehlerfrei durch und unser Autor ist ohne Datum in der Tabelle gespeichert worden. Das war die Demo zu den Migrations im Code First Workflow. Wir haben gesehen, wie man diese Migrations aktiviert, und zwar dazu gibt es drei Befehle. Einmal Enable Migrations. Dieser Befehl aktiviert die Migrations für dieses gewählte Projekt. Dabei müssen Sie beachten, dass wenn Sie mehrere Projekte in einer Projektmappe verwenden, dass Sie dann im Paketmanager das entsprechende Projekt auswählen, für das Sie diese Migrations aktivieren möchten. Mit dem Befehl add-migration und dann Name fügen Sie eine Migration mit dem gegebenen Namen hinzu. Und mit dem Befehl update-database aktualisieren Sie die Datenbank anhand der vorhandenen Migration. Kommen wir zum nächsten Thema, dem Konfigurieren von Eigenschaften und Typen mit der Fluent API. Fluent Interfaces besitzen Grammatiken und so kann ein Entwickler Sätze bilden mit den vorhandenen Methoden. Die Fluent API des Entity Frameworks sehen Sie im unteren Bereich. So können Sie zum Beispiel eine Entity auswählen und festlegen, welchen Primärschlüssel es hat oder welche Navigationseigenschaften bzw. andere Einschränkungen für diese Entity gelten sollen. Allgemein können Sie hierbei das Mapping auf Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. So können Sie zum Beispiel einschränken, welche Eigenschaft den Primärschlüssel der Entity darstellt oder auch, wenn es mehrere Eigenschaften sind, welche dieser Eigenschaften den Primärschlüssel bilden sollen. Außerdem können Sie für Spalten bestimmte Einschränkungen treffen, zum Beispiel für einen String eine minimale bzw. maximale Länge. Sie können außerdem angeben, ob Null zulässig ist als Wert oder nicht, was wir gerade eben bei dem Datetime gesehen haben. Außerdem können Sie einschränken, auf welche Spalte eine bestimmte Eigenschaft abgebildet werden soll. Das gleiche gilt für Tabellen. Sie können also angeben, auf welche Tabelle in Ihrer Datenbank eine bestimmte Entity abgebildet werden soll. Außerdem kann man Fremdschlüssel beziehen und die damit verbundenen Navigationseigenschaften festlegen und konfigurieren. Das schauen wir uns jetzt auch in einer kleinen Demo an. In dieser Demo benutzen wir den Code First Workflow, um die Möglichkeiten der Fluent API darzustellen. Wir haben zwei Entities, die Klasse Author und die Klasse Book. Und ein Library-Kontext, in dem wir jetzt die Entities konfigurieren möchten. Dazu überschreiben wir die Methode onModelCreating, die in der Klasse DatabaseContext verfügbar ist. Auf diesen ModelBuilder führen wir die Methode Entity aus und übergeben als generischen Typ die Entity, die wir konfigurieren möchten. Zum Beispiel in diesem Fall die BookEntity. Wir möchten hier angeben, dass ein Buch über die ISBN-Nummer eindeutig zu identifizieren ist. Mithilfe der HasKey-Methode können wir hier den Primärschlüssel für die gewählte Entity explizit angeben. Dazu verwenden wir eine Lambda-Expression, in der wir die ISBN-Eigenschaft der Entity Book auswählen. Zusätzlich möchten wir jetzt eine Many-zu-Many-Beziehung zwischen Autoren und Büchern einbinden. In der Autorenklasse fügen wir eine Collection an Books hinzu und in der Bücherklasse fügen wir eine Collection an Autoren hinzu. Wir möchten jetzt, dass ein Buch mehrere Autoren haben kann und ein Autor mehrere Bücher. Zusätzlich brauchen wir, wenn wir eine Liste an anderen Entities haben, einen Konstruktor, in der wir diese Liste initialisieren. Jetzt können wir mithilfe der Fluent API die Beziehung zwischen diesen beiden Entities modellieren. Dazu wählen wir eine der beiden Entities aus und wählen jetzt hier die HasMany-Methode, mit der wir wiederum mit einer Lambda-Expression die Navigationseigenschaft auswählen. Es wären die in diesem Fall die Books-Navigationseigenschaft und können hier jetzt angeben, was auf der anderen Seite für eine Navigationseigenschaft vorhanden ist. With many, with optional oder with required. With many bildet eine Many-to-Many-Beziehung ab und das ist genau das, was wir in diesem Fall wollen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt hier eine Lambda-Expression, die die Navigationsseite der anderen Seite darstellt. Jetzt können wir im Code ein Buch erzeugen und mehrere Autoren und diese auf diese Weise miteinander verknüpfen. Dazu erstellen wir zunächst zwei Autorenobjekte und ein Buch. Dann fügen wir die beiden Autoren in die Navigationseigenschaft des Buches ein und speichern dieses Buch in der Datenbank. Jetzt können wir wiederum im Server Explorer nachschauen, ob die Daten richtig eingetragen wurden. Wir sehen jetzt hier, dass 4 Tabellen erstellt wurden. Die Standardtabellen Books, Authors und Migration History und eine zusätzliche Tabelle Author Books. Wenn wir in diese Tabelle reinschauen, können wir jetzt die Zuordnung von Primärschlüsseln zu Primärschlüsseln der verschiedenen Tabellen sehen. Nur so lässt sich eine Many-to-Many-Beziehung in einer Datenbank realisieren. Das war die Demo zu der Fluent API im Code-First-Workflow. Wir haben gesehen, dass man in der Kontextklasse die OnModelCreating-Methode überschreiben muss und in dieser kann man dann mit der generischen Entity-Methode eine Entity konfigurieren. Hier ist außerdem das Aneinanderketten von Konfigurationen möglich. Es ist also zum Beispiel möglich, zunächst den Primärschlüssel anzugeben und danach im gleichen Schritt noch eine Many-to-Many-Beziehung anzugeben. Eine andere Möglichkeit, diese Mappings an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, sind die Data Annotations. Diese funktionieren ähnlich wie die Fluent API, nur werden die Einschränkungen nicht an einer zentralen Stelle gesammelt, sondern die Einschränkungen stehen da, wo Eigenschaften bzw. die Typen definiert sind. Der Namensraum, der eingebunden werden muss, damit man diese verwenden kann, ist SystemComponentModel.DataAnnotations. Wenn man zum Beispiel einen eigenen Primärschlüssel angeben möchte, gibt es die Eigenschaft Key, die man über eine bestimmte Eigenschaft in der Entity schreibt und dann wird diese Eigenschaft, wie hier zum Beispiel die ISBN-Eigenschaft des Buches, zum Primärschlüssel. So ist es auch möglich, verschiedene Spalten zu einem Verbundschlüssel zu kombinieren. Außerdem kann man mit Data Annotations bestimmte Einschränkungen für Eigenschaften angeben. Zum Beispiel die Required Annotation gibt an, dass eine Eigenschaft erforderlich ist. Oder die Max Length und Min Length Eigenschaften geben an, dass für einen String eine minimale bzw. maximale Länge erforderlich sind. Wenn man bestimmte Eigenschaften nicht in der Datenbank gespeichert haben möchte, so gibt es das NotMapped-Attribut. Wenn man das über eine Eigenschaft schreibt, wird diese nicht in der Datenbank gespeichert. Mit der Column- bzw. Table-Annotation kann man angeben, dass eine bestimmte Eigenschaft oder eine ganze Entity auf eine Spalte oder Tabelle in der Datenbank abgebildet werden soll, die nicht ihrem Namen entspricht. Außerdem kann man mit den Data Annotations auch noch Fremdschlüssel angeben. Zum Beispiel hier in der Book-Klasse kann man zu der Navigationseigenschaft Author noch den Foreign Key Author ID angeben. Und auf der anderen Seite ist es möglich, eine Inverse Property anzugeben, die dazu führt, dass eben eine Navigationseigenschaft auch in die andere Richtung möglich ist. Hier sehen wir noch einen Vergleich der beiden Möglichkeiten, die Mappings an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Die Fluent API ist hier mächtiger als die Data Annotations. da hier noch weitere Dinge möglich sind, wie zum Beispiel die Verhinderung der Löschweitergabe mit der Methode Will Cascade on Delete oder aber auch ein feingranulareres Mapping der Navigationseigenschaften. Und ebenfalls ist es bei der Fluent API möglich, den Primärschlüssel zu verstecken, was in den Data Annotations nicht möglich ist. Damit kommen wir zum Ende dieses Moduls und auch zum Ende dieses Kurses. Auf dieser Seite finden Sie noch weiterführende Informationen und Links. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, wünsche Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen und bis bald bei der Microsoft Virtual Academy.